Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf heute Abend. Und so, genau, heute soll es darum gehen, Gottes Gegenwart Raum geben. Und manchmal ist es ja so in unserem Leben, da gibt es so gewisse Situationen, vielleicht wenn du schon selber Kinder hast, dann hast du irgendwann diesen Moment erlebt, wo du das Steuer freigeben musstest im Auto und auf dem Beifahrerplatz Platz nehmen musstest. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich muss sagen, ich bin ein relativ starker Control-Freak. Ich habe selber keine Kinder, ich habe das noch nicht erlebt. Aber ich fühle mich so auf dem Beifahrersitz meistens nicht so wohl. Nicht, weil die Leute, die dann fahren, schlecht Auto fahren, sondern einfach, weil ich lieber das Lenkrad selber in der Hand habe. Und so gibt es verschiedene Situationen in unserem Leben, wo man irgendwie in einen neuen Status reinkommt. Vielleicht hast du geheiratet und hast den Namen deines Mannes oder deiner Frau angenommen und das war auf einmal ein anderer Status. Auf einmal hattest du einen anderen Nachnamen, hast dich anders am Telefon gemeldet oder vielleicht bist du irgendwann mal vom Teilnehmer zum Mitarbeiter zum Beispiel beim Zeltlager geworden oder so und konntest halt nicht mehr jeden Scheiß mitmachen, den du halt vorher mitmachen konntest, so als Teilnehmer. Oder vielleicht hast du irgendeinen anderen Statuswechsel in deinem Leben erlebt. Und auch wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind oder wenn wir merken, hey, dieser Jesus Christus, an dem ist irgendwie mehr dran, mit dem möchte ich mich mehr beschäftigen und du irgendwann diese Entscheidung triffst, hey, diesem Jesus, dem will ich folgen, dann vollzieht sich auch so ein Statuswechsel. Und das Ding bei Statuswechsel ist ja, dass das nicht immer so alles, was mit diesem Status dann einhergeht, so sofort kommt, sondern das plätschert so ein bisschen hinterher. Also du hast den Status und irgendwann lernst du dann auch, dich gemäß diesem Status zu verhalten. Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der an eine Gemeinde in Kolossee geschrieben worden ist. Und denen ging es so ähnlich. Hat sich auch so ein Statuswechsel vollzogen, aber irgendwie ist diese Gewohnheit, die ist noch nicht so richtig mitgekommen, die ist so hinterhergeplätschert. Und der Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, er hat die Gemeinde gegründet und er ist bei Paulus zu Besuch. Paulus ist gerade mal wieder im Gefängnis, nicht weil er irgendwas Verbotenes angestellt hat, sondern einfach, weil er von Gott und von seinem Plan mit uns Menschen erzählt hat und das nicht alle Menschen so klasse fanden. Und genau, Epaphras, er berichtet von der Gemeinde in Kolossee, er berichtet, wie es da so läuft, was es für Herausforderungen gibt und er berichtet vor allen Dingen auch von dem Druck aus dem kulturellen Umfeld, der auf diese Gemeinde einwirkt. Denn es gab da so ein paar Geistesströmungen, eigentlich, um ehrlich zu sein, zwei, die sehr, sehr wesentlich waren. Zum einen die griechische Göttervielfalt, wo die Leute gesagt haben, ja, Jesus, das ist super, den kannst du noch neben die anderen Götter packen, die wir eh haben hier in unserem griechischen Götteruniversum. Und dann gab es auch einen jüdischen Einfluss. Traditionalisten, die gesagt haben, ja, Jesus ist gut. Jesus ist gut, die ganzen griechischen Götter brauchst du nicht, aber du brauchst noch ganz viele Sachen aus dem Judentum. Du musst noch bestimmte Feiertage einhalten, bestimmte Essgewohnheiten, du musst dich beschneiden lassen. Und das waren relativ großes Spannungsfeld, in dem sich die Gemeinde da bewegt haben. Und ein zentrales Thema von dem Brief, aus dem auch der Text, den wir gleich noch anschauen werden, stammt, ist das Thema Weisheit. Und das ist das, was Paulus in seinem Brief so ein bisschen behandelt, nämlich zum einen Weisheit, einfach menschliche Lehren, Leute, die irgendwie denken, ja, wir haben es irgendwie kapiert, wir haben irgendwie mehr verstanden von dem, was man verstehen muss, und die aber letztendlich nur unserem Ego schmeicheln und dann Christus als die Weisheit Gottes, in der einfach auch die ganze Fülle und die Erkenntnis liegt. Und Paulus erfordert die Gemeinde auf, in der neuen Wirklichkeit zu leben, in dem neuen Status, den sie jetzt als Gemeinde haben. Und da mag ich euch am Anfang zwei Verse vorlesen. Da ihr mit Christus zum neuen Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an alle weltlichen Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und jetzt sagt Paulus, hey, wenn Jesus Christus auferstanden ist, hey, dann richtet euch ganz auf ihn aus. Dann habt ihr einen ganz neuen Status bekommen, dann ist euer Weltzusammenhang ein ganz neuer geworden. Denn dann ist das Leben nicht mit dem Tod zu Ende, sondern dann gibt es diese Perspektive Ewigkeit. Und die verändert ganz, ganz viel. Und wie das konkret aussieht, das schreibt er dann ein paar Verse weiter. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid ihr voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist, dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Jesus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren, und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalm, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Gottes Gegenwart Raum geben, aus der Fülle des Evangeliums schöpfen. Das ist mein erster Gedanke für heute Abend. Das, was wir konsumieren, das prägt uns. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du irgendwie vor einem Film, vor einer Serie oder irgendwelchen Gedanken versumpft bist. Aber wenn du so 5 Stunden deine Lieblingsserie angeschaut hast, dann kann es vorkommen, dass du nachts davon träumst. Wenn du zum Beispiel Seven vs. Wild geschaut hast, so eine Outdoor-Serie für die, die es nicht kennen, und dich dann fragst, warum du heute Nacht von Heidelbeeren träumst oder davon, wie du, keine Ahnung, Feuerholz besorgt kriegst, dann könnte es sein, dass du dich einfach damit viel zu lange beschäftigt hast. Vielleicht geht es dir bei anderen Sachen so, vielleicht, keine Ahnung, wenn du eine Hochzeit planst und die ganze Zeit irgendwie dich mit Kuchen beschäftigst, träumst du vielleicht von Kuchen nachts oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, von was man träumt, wenn man heiratet. Genau. Aber Paulus errät hier den Leuten, dass sie sich prägen lassen sollen von der Botschaft von Jesus. Und er gebraucht das Wort, das praktisch die Botschaft von Christus wohnen soll. Und das ist ja irgendwie ein komischer Begriff jetzt mal in dem Zusammenhang, aber Paulus möchte damit einfach sagen, hey, wir sollen im Wort Gottes, in der Bibel zu Hause sein. Und dafür braucht es vor allem einen, nämlich dem Heiligen Geist, der in jedem wohnt, der an Jesus Christus glaubt, der Gottes Friedensangebot, das er uns macht, an Ostern für sich ganz persönlich angenommen hat. Im Wort Gottes zu Hause sein. Und da sagt Paulus, das kann jetzt in zweierlei Hinsicht passieren. Einmal reichlich und einmal in aller Weisheit. Nämlich einmal quantitativ reichlich und einmal qualitativ in aller Weisheit. Und ich möchte das jetzt, weil das irgendwie so ein bisschen abstrakt ist, möchte ich das gerne mit so einem Wohnzimmer vergleichen. Okay? Stell dir dein Wohnzimmer zu Hause vor, schmeißt alle Möbel mal gedanklich raus. Und jetzt kannst du dich entscheiden, ob du da einen Stuhl reinstellst ins Wohnzimmer. Das wird's tun, ne? Also ein Stuhl zum drauf sitzen, das wird's tun. Das ist jetzt aber nicht reichlich. Oder aber du richtest einfach dein Wohnzimmer richtig schön ein. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt hier deinen Geschmack trifft, aber ich fand das einfach schön, weil dieses Bild diese Fülle zeigt, ne? Im Gegensatz zu diesem Stuhl. Und das sagt Paulus zum einen, wir sollen reichlich uns dem Evangelium aussetzen. Wir dürfen es lesen, studieren, wir dürfen es hören. Da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten. Du kannst in der Bibel lesen, du kannst dir auch auf deiner App die Bibel anhören oder du kannst irgendwelche Podcasts hören, wo Leute die Bibel auslegen oder irgendwelche Predigten im Internet schauen oder irgendwelche Impulse oder dir irgendwo Zusatzmaterial holen, wo du ganz viel lesen kannst. Und Gottes Wort hat Macht. Worte haben Macht, das stellen wir immer wieder fest, wenn wir irgendwo Worte sprechen. Worte können total verletzen und zerstören, Worte können aber auch super auferbauend sein. Und auch Gottes Wort hat Macht. Es schenkt Leben und es ist das wichtigste Lebenselixier des Menschen. Und die Macht von Gottes Wort, sie entfaltet sich durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Genau. Gottes Wort hat Macht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er, also Gott, euch zeigen, dass der Mensch nicht mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und ich springe jetzt hier einfach mal drüber. Und dann schreibt Paulus auch im Römerbrief was über den Heiligen Geist. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das ist das, was Paulus sagt, der Heilige Geist, er wird uns eines Tages auferwecken, so wie er Christus auch auferweckt hat. Und Gottes Wort und Wirken des Heiligen Geistes, dessen dürfen wir uns immer wieder aussetzen. Ich weiß nicht, ob du auf deinem Telefon so eine Bible-App drauf hast, vielleicht bist du auch noch analog unterwegs mit deiner Bibel. Ist egal, du kannst es in beiden Weisen tun. Wenn du also auf dieser Bibel-App, da gibt es morgens immer so einen Vers, das ist der Vers des Tages, der ploppt bei mir oben auf, das zeigt es immer ab in diesem Pop-Up-Fenster. Und du kannst diesen Vers einfach lesen und dann kannst du ihn wieder vergessen und dich damit nicht mehr beschäftigen. Wenn du morgens die Losung liest, kannst du dich mit dem Losungstext oder so befassen und dann das einfach wieder vergessen, oder? Aber du guckst immer wieder im Alltag da drauf, du guckst immer mal wieder in die Losung rein oder du guckst, ich lasse das meistens oben drin stehen in diesem Pop-Up-Ding, wenn man es runterzieht im Handy, weil dann immer wieder, wenn ich irgendwelche Nachrichten kriege, dann sehe ich, das war der Vers des Tages und dann erinnere ich mich irgendwie daran. Und das ist die zweite Möglichkeit, dass ich mich durch diesen Vers oder durch ein anderes Wort von Gott einfach prägen lasse in meinem Alltag. Bei dem einen ist es wahrscheinlich so das Stuhlding, bei dem anderen dieses Wohnzimmer. Und das Zweite, was Paulus sagt, ist, dass wir das Wort Gottes in seiner ganzen Weisheit in uns wirken lassen dürfen. Und das ist so ein bisschen der qualitative Teil von dem, wie Gottes Wort Raum in unserem Leben einnehmen kann. Jetzt, wenn du dein Wohnzimmer einrichtest, ich blätter hier einfach nochmal zurück, wenn du das Wohnzimmer einrichtest, das ist jetzt sinnvoll, finde ich, eingerichtet. Du kannst dein Wohnzimmer sinnvoll einrichten und es einfach so einrichten, wie man das halt macht, Couch und Fernseher und so weiter. Du kannst aber auch den Fernseher hinter die Couch stellen. Das macht halt nicht so viel Sinn. Und das ist das, was Paulus meint. Ne? Er meint, hey, das mit dieser Qualität, dass wir einfach das sinnvoll einrichten, auch dass wir sinnvoll mit Gottes Wort umgehen. Von Natur aus erscheint uns das Evangelium als Menschen, als riesige Dummheit. Und deswegen kann Paulus sagen, ich blätter einfach jetzt hier nochmal vor, dass das Evangelium so eine verborgene Weisheit ist. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Paulus, er spricht hier von Jesus und er spricht davon, dass diese Weisheit, die Jesus schenkt, dass sie so ein verborgener Schatz ist. Das kannst du nicht einfach googeln und dann rausfinden, sondern die rettende Botschaft, die in der Bibel drinsteckt, die wirst du dann begreifen, wenn der Heilige Geist dir öffnet und dir zeigt, hey, was Gott da eigentlich getan hat und wie Gottes Rettungsplan für dein Leben funktioniert. Denn Nur durch ihn können wir die Bibel am Ende des Tages richtig verstehen. Und wenn ich mich für das Wirken des Heiligen Geistes öffne und mich von ihm prägen lasse und immer mehr mich ihm aussetze, dann wachse ich immer mehr hinein in diesen neuen Status, in diesen neuen Status als geliebter Sohn und als geliebte Tochter Gottes. Und das hat dann zwei ganz konkrete Auswirkungen, nämlich zum einen dem Wort Raum Gottes geben in der Gemeinde. Die neue Wirklichkeit durchdringt zuerst das Leben in der Gemeinde. Also es hat Auswirkungen auf das Miteinander von Christinnen und Christen. Und Paulus, er führt hier, er führt hier drei Punkte an, nämlich zum einen das Lehren, das Ermahnen und das Singen. Das Singen, das haben wir vorhin schon gemacht mit unserer Lobpreisband. Ne? Wir haben Gott gesungen zur Ehre und dieses Singen, da singen wir ja einander auch was von der Größe Gottes zu. Da singen wir uns gegenseitig Gottes Wahrheit zu und merken, hey, das macht was mit uns. Da verstehen wir auf einer tieferen Ebene von unserem Sein, wie Gott eigentlich ist. Ich habe das schon öfter gehört von Leuten, die bei Dementen dann irgendwie im Pflegeheim waren oder so, wo die Worte einfach abgeprallt sind. Aber wenn man dann ein Lied mit ihnen gesungen haben, dann haben sie mitgesungen, weil einfach Lieder uns Menschen auf einer viel, viel tieferen Ebene ansprechen, als es jetzt Worte tun könnten oder irgendwelche Handlungen. Und von dem her, was für ein Schatz, dass wir Lieder haben. Und dann natürlich die Lehre, einfach die Auslegung des Evangeliums, auch das, was wir jetzt gerade hören. Und dann dieses Ermahnen, das ist vielleicht was uns ein bisschen fremd ist oder vielleicht auch sperrig klingt, aber es meint einfach dieses Miteinander. Wie gestalten wir denn unser Miteinander? Johannes, du hast es vorhin auch schon angesprochen, so das Miteinander, wie wir miteinander in Gemeinde einfach auch unterwegs sind. Und das kann das persönliche Ambiente einfach öffnen und das ist wichtig, dass wir das in einer guten Art und Weise einfach auch in unseren Gemeinden gestalten. Und ich habe euch da einfach 9 Merkmale mitgebracht, wie so eine echte, eine gute Gemeinschaft in Gemeinde aussehen kann. Das sind nicht 9 Merkmale, die von mir kommen, sondern ich habe die von Rick Warren mir ausgeliehen aus seinem Buch Leben mit Vision. Und ich mag einfach die mit uns durchgehen. Ihr müsst die jetzt nicht alle irgendwie mittippen oder so. Ich habe euch nachher eine Übersicht mitgebracht. Er sagt, echte Gemeinschaft ist zum einen authentisch. Authentisch, ganz wichtiger Wert auch in unserer Zeit, ne? Dass man merkt, hey, wir sind irgendwie ehrlich. Das ist irgendwie das deckungsgleich. Das, was wir tun und wie wir handeln, das passt zusammen. Und er sagt, hey, das ist wichtig, dass wir ehrlich darüber sprechen, wie es mir geht, dass es kleine Gruppen gibt, in denen wir ehrlich sein können, uns ehrlich sagen können, hey du, so geht es mir gerade, wo ich die Möglichkeit habe, um Gebet zu bitten, wo ich die Möglichkeit habe, dass meine Gefühle, meine Ängste und meine Zweifel einfach Raum bekommen. Und das braucht vor allen Dingen Mut, dass ich mich öffne und auch Demut, dass ich nicht den anderen einfach irgendwie an die Wand fahre oder sage, hey, das ist ja total bescheuert, was du da denkst oder wie du da fühlst. Aber es ist auch der einzige Weg, dass wir emotional und geistlich gesund werden können und wachsen können. Dann beruht es natürlich auf Gegenseitigkeit. Klar, Gemeinschaft ist immer so ein Geben und ein Nehmen. Und ja, gerade in der Bibel finden wir auch so dieses Bild vom Körper und von einzelnen Körperteilen, was auch Paulus beschreibt, ne, dass wir brauchen uns gegenseitig. Ne? Nicht jeder kann alles von uns. Die einen können singen, die anderen können moderieren, die Dritten können, keine Ahnung, Stühle stellen oder auf Leute zugehen. Die Fünften können irgendwie finanziell mehr beitragen als die anderen. Und die Sechsten haben irgendwie eine besondere Gabe, mit Menschen in Kontakt zu kommen und barmherzig zu sein. Und dann braucht es Mitgefühl. Es braucht Mitgefühl in solchen Gruppen, dass wir lernen, die Schmerzen von anderen zu teilen und dass wir merken, hey, da sind Menschen da, die verstehen uns irgendwie, die verstehen, wie wir uns fühlen, die verstehen, was uns gerade bewegt, was uns umtreibt und wie es uns gerade geht. Dann ein 4. Merkmal, es braucht Barmherzigkeit, es braucht einen Ort der Gnade, wo ich merke, hey, ich kann so, wie ich bin, mit meinen Fehlern kommen, ich kann komm und das ist okay, dass ich Fehler habe und dass ich Fehler mache und dafür muss ich mich nicht schämen oder ich muss das nicht verstecken, sondern ich bin trotz meiner Fehler einfach auch angenommen. Und ich lerne auch dort, wo ich an anderen schuldig werde, dass nicht der Nächste mir eins reinhaut, sondern dass ich da Vergebung auch erfahren darf. Und das ist manchmal sehr, sehr herausfordernd. Und dann braucht es Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, nämlich, dass wir die anderen schätzen und ihnen in Liebe die Wahrheit auch zumuten. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Kunst. Und ich glaube oftmals, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so ein Typ bist, der sagt, jawohl, Konflikt, das ist voll mein Ding. Ich suche jeden Konflikt, den ich kriegen kann, weil ich finde das eine schöne Sache. Vielleicht bist du auch harmoniebedürftig und sagst, nee, Konflikten gehe ich lieber aus dem Weg. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass wir Konflikte eher vermeiden, weil sie auch ja, Beziehungen irgendwo ein Stück weit zumindest gefühlt gefährden können. Aber ich glaube, wenn wir Konflikten immer aus dem Weg gehen, dann wird es irgendwann so unecht. Ne? Also dann gibt es irgendwann so eine Atmosphäre, wo man nicht mehr so richtig weiß, wo ist man eigentlich dran? Was passiert jetzt hier eigentlich gerade? Ist jetzt hier eigentlich, hier ist doch irgendwie ein Problem und das, jeder weiß um das Problem, aber keiner spricht es an und es belastet unser Miteinander. Und das ist dann so eine Situation, die einfach einen perfekten Nährboden auch liefert, dass man lieber irgendwie hintenrum schwätzt, anstatt das Problem offen und ehrlich tatsächlich anzusprechen. Es braucht Offenheit, um diese ehrliche Gemeinschaft zu haben. Und dann braucht es Demut. Zu sagen, hey, okay, es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich durchkomme, sondern es geht darum, dass ich vielleicht auch einfach mal zurückstecke, dass ich meinen Stolz runterschluck und eine Schwäche zugebe oder einfach auch jemanden anders ins Rampenlicht drückt, der jetzt vielleicht an der Stelle was Besonderes geleistet hat. Dann braucht es Freundlichkeit, nämlich, dass ich auch lerne, mit Leuten umzugehen, die mir vielleicht nicht so liegen. Vielleicht gibt es in meiner Kleingruppe oder in meinem Hauskreis oder in meinem Mitarbeiterteam einen anderen Mitarbeiter, der liegt mir halt nicht so. Der ist halt irgendwie komplett anders von seiner Persönlichkeit oder vielleicht hat er auch ein paar Charakterzüge, die sehr extrem sind. Und dann braucht es Freundlichkeit, denjenigen anzunehmen, so wie er ist, weil Gott ihn so, wie er ihn gemacht hat, liebt und wunderbar gemacht hat. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt alle Macken hinnehmen muss, aber das heißt, dass ich ja lernen muss, irgendwie mit dem Kollegen umzugehen, denn Gott hat uns zusammen in ein Team gestellt. Und wir haben uns in der 6. Klasse haben wir uns immer drüber beschwert, wenn wir mit irgendwem zusammenarbeiten mussten im Deutschunterricht, mit dem wir keinen Bock hatten, zusammenzuarbeiten. Und unsere Deutschlehrerin, das war so eine ganz pfiffige, die hat uns was mitgegeben und das hat mich seitdem geprägt. Und das war nämlich der Satz, sie hat gesagt, hey, ihr müsst euch nicht nachmittags verabreden, um zusammen zu spielen. So gut müsst ihr euch nicht verstehen, ihr müsst keine guten Freunde sein, aber ihr müsst zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass das oftmals auch gilt, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die uns vielleicht nicht so liegen. Wir müssen nicht beste Freunde werden, aber wir müssen zusammenarbeiten können. Und dann braucht es Vertraulichkeit, dass ich weiß, hey, das, was in meiner Gruppe geschwätzt wird, das bleibt auch da, das geht nicht irgendwie nach draußen oder wird vielleicht schön verpackt noch als Gebetsanliegen irgendwie weitergegeben. Und dann braucht es als letzten Punkt eigentlich eher einen praktischen Punkt, einen organisatorischen Punkt, nämlich dass die Treffen auch regelmäßig stattfinden. In Beziehungen braucht Zeit. Man sagt, dass man so ungefähr 200 Stunden in eine Person investieren muss, bis so eine richtig gute Freundschaft daraus entsteht. Genau, ich habe euch die Punkte einfach hier nochmal mitgebracht. Wie steht es in deiner Gruppe, in der du drin bist, in dem Hauskreis, in dem du vielleicht bist, in dem Mitarbeiterteam, wo du unterwegs bist, in deiner Jugendgruppe, in der du unterwegs bist oder in was für einer Gruppe du auch immer drin bist? Wie steht es um diese 9 Punkte? Sind die da schon Realität oder darf da noch was wachsen? Und wenn ja, wie, was kannst du tun, um das auch zu fördern? Was kannst du tun, um echte Gemeinschaft in deiner Gruppe zu fördern? Und dann ein dritter und letzter Gedanke für heute Abend. Gottes Wort Raum geben im Alltag. im Alltagsstress, das ist so ein bisschen der Stresstest auch für das, wie wir Gottes Gegenwart einfach schon Raum geben in unserem Leben und wo es einfach auch noch wachsen darf, wo wir noch mehr hineinwachsen dürfen, so wie die Menschen in Kolossee damals noch mehr hineinwachsen dürfen. Und ja, hier zeigt sich, wie sehr sind wir schon im Wort Gottes zu Hause, wie sehr haben wir diese Kriterien der echten Gemeinschaft, wie sehr sind die uns schon in Fleisch und Blut übergegangen oder wo, ja, es ist manchmal auch noch frommes Gelaber, was irgendwie in unserem Kopf rumschwirrt, aber was noch nicht so richtig in unser Herz hineingerutscht ist. Und wenn wir als Menschen unterwegs sind, die wir Jesus nachfolgen, dann besteht unser Leben nicht nur daraus, dass wir irgendwie Bibel lesen oder beten, sondern es besteht vielmehr darin, dass wir das tun, was wir vorher auch schon getan haben. Wenn ich zum Glauben an Jesus Christus komme und ich bin, keine Ahnung, was weiß ich, ich bin Maurer, dann bin ich danach immer noch Maurer und ich schaffe danach auch noch als Maurer, aber mit einem kleinen Unterschied. Nämlich, ich tue das, was ich tue, in dem Bewusstsein, dass ich es für Jesus Christus tue. Und gibt die Art und Weise, wie ich mein Alltagsgeschäft verrichte, zu erkennen, dass ich zu Jesus Christus gehöre. An welcher Stelle macht es einen Unterschied und wie wird das sichtbar? Vielleicht einfach ein paar noch praktische Beispiele so vielleicht aus dem Alltag. Stell dir vor, im Büro klingelt das Telefon und der Kollege sagt zu dir, oh nee, das ist jetzt der XY, geh du mal ran und sag, ich bin nicht da. Ich weiß nicht, ob dir das begegnet ist. Mir ist das mal während meiner Ausbildung passiert, dass das passiert ist. Und ich habe das natürlich als braver Azubi auch gemacht. Ich habe gesagt, ja, Kollege ist nicht da und so. Aber eigentlich ist es ja bescheuert. Warum gehe ich nicht einfach ran, wenn ich zu Jesus Christus gehöre und sage, hey, ich will die Leute nicht anlügen. Ich will nicht den anlügen, der da am anderen Ende der Leitung sitzt, sondern sage, hey, ja, der Kollege kann vielleicht auch gerade nicht. Oder zu dem Kollegen zu sagen, hey, geh du doch selber einfach ans Telefon. Das Gespräch musst du jetzt halt einfach führen. Das ist zwar unangenehm, aber das ist halt so. Oder vielleicht auch wenn ich eine schwierige Sitzung habe irgendwo, egal ob das jetzt in der Gemeinde ist oder ob das bei mir auf der Arbeit ist oder wo auch immer, dann kann ich ja als Teil der Sitzungsvorbereitung einfach auch ein Teil Gebet einbauen, dass ich Jesus die Situation hinlege und sage, Herr Jesus, das ist die Situation bei unserer Sitzung. Du siehst, dass das ein bisschen krisenhaft ist, dass wir da irgendwie immer einander anecken oder dass jetzt einfach gerade ein echt schwieriges Thema auf dem Tisch liegt. Und dann zu erwarten, hey, dass Gott da auch was tut, dass er Gelingen schenkt. Und wie ist das an den Orten, wo wir unterwegs sind, in der Schule, im Studium, in unserem Beruf, in unseren Vereinen, wo wir engagiert sind, merken Menschen, dass da was anders ist? Können sich Menschen zum Beispiel darauf verlassen, dass wenn wir sagen, ja, wir sind da, dass wir da sind? Ich denke, das ist was wir vielleicht dem einen oder anderen selbstverständlich ist, für den einen oder anderen eine Herausforderung ist, auch von seiner Persönlichkeit. Aber ich glaube, dass das so die kleinen Dinge sind, auch in unserer Zeit, die einen Unterschied machen werden, wo Leute das merken und wo Leute nachher sagen, hey, das ist irgendwie, man spürt, dass bei dir was anders ist. Wer Jesus Christus nachfolgt, der ist im Wort Gottes zu Hause, damit es immer mehr sein Denken und sein Handeln bestimmt. Amen. Ich mag mit uns beten. Jesus, habt du vielen Dank. Ja, einfach, dass du da bist. Danke, dass du ja mit uns auf dem Weg bist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir weiter wachsen dürfen in der Beziehung zu dir, Jesus. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, in welchen Herausforderungen wir einfach auch drinstecken und was uns umtreibt und bewegt und wo einfach auch so Punkte sind, wo wir an Stellen stehen, wo es wo es einfach dran ist, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen, Jesus. Und ich bete, dass du uns da den nächsten Schritt einfach auch führen magst. Amen.